Weil diese Crash-Propheten, die verfolgen mich gefühlt ein Leben lang. Also ich habe keinen Monat ohne sowas gehört. Das hat einen ganz einfachen Grund, einen medialen Grund auch. Wenn ich eine Panikmeldung verstreue, dann gibt es Aufmerksamkeit, dann verbreitet sich das, dann kriegt man Klicks. Zum Glück bin ich oder sind wir darauf jetzt nicht so angewiesen. Und logisch ist aber auch, dass da, wo jetzt Kurse auch sehr, sehr gut laufen, möglicherweise auch aus der fairen Bewertung hinaus katapultiert werden, dass es dort auch ein Rückfallrisiko gibt. Das ist für mich ganz klar. Die Fallhöhe wird vor allem dann hoch, nicht wenn der Kurs steigt, sondern wenn sich die Kursentwicklung von der Gewinnentwicklung zu stark abkoppelt.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen heute hier wieder auf unserem Hauptkanal Finanzexperten im Interview. Wir haben heute wieder den Börsenpiraten Uwe Sander bei uns, denn wir schauen uns heute wieder sein Nachlassdepot von seiner Mutter Beate Sander an. Wir schauen uns an, welche Aktien er gekauft und verkauft hat, welche seine größten Gewinner und Verlierer sind. Dann haben wir natürlich auch wieder Zuschauerfragen für euch vorbereitet. Und jetzt möchte ich Uwe Sander herzlich begrüßen. Hallo Uwe, schön, dass du heute wieder bei uns bist.
Ja, es sind ja auch spannende Zeiten. Es wird sicherlich einiges zu bereden geben heute. Und ich freue mich, dass wir das Format einfach fortsetzen können, ja.
Genau, heute mal ein bisschen anders. Ich habe mal nachgeschaut, das ist die 29. Folge. Ich habe ein bisschen gehofft, dass es Jubiläum ist, weil wir werden heute mal live, wir haben Folien vorbereitet und dann, weil ich fand es immer mega spannend, eigentlich mal zu sehen, wie dein Portfolio genau aufgebaut ist. Ich schätze, die Zuschauer finden es auch spannend. Deswegen würde ich jetzt gerne einfach mal hier in die erste Folie reinstarten. Und hier sehen wir jetzt direkt deine Aufteilung. Vielleicht kannst du uns hier einfach gleich einmal ein bisschen erklären, was hier deine Strategie ist.
Genau, also die Strategie in einem Satz zusammengefasst, breit gestreut, nie bereut. Das heißt, es ist Aktien, der Aktienanteil wirkt hier optisch sogar relativ gering mit 50,1%. Das sind aber eigentlich mehr Aktien, denn ich habe ja noch die ETFs. Der Anteil der ETFs ist in den letzten Jahren sogar noch etwas gestiegen. Vielleicht kommen wir da auch noch genauer drauf zu sprechen. Insbesondere dieses Jahr kamen dann ja auch die Anleihe-ETFs mehr oder weniger neu ins Portfolio. Und auch der Cash-Bestand, also Cash ist für mich Tagesgeld, also das Geld, an das ich immer rankomme. Auf dem Girokonto ist natürlich nichts, weil da bin ich viel zu sehr der Schwab, als dass ich da Geld verschenke oder den Wertverlust aussetze. Und dann habe ich tatsächlich Festgelder auch noch mal ein bisschen Anfang, Mitte dieses Jahres mit langen Laufzeiten versucht abzusichern, weil es war ja absehbar, dass es Angebote, wie ich sie jetzt noch mit 4,0% für 5 Jahren zum Beispiel im Februar sichern konnte, auch nicht mehr so lang geben wird. Aber natürlich Festgeld und Tagesgeld alleine würden ja niemals froh machen. Die sind eher so auch als Sicherheitspolster gedacht. Und natürlich auch, um dann, wenn es mal nicht mehr so gut an der Börse läuft, und an die Zeiten sollte man ja auch immer denken, dass ich dann auch Möglichkeiten habe, dann günstig wieder aufzustocken und den Aktienanteil wieder über die 50. Im Moment ist es nur ein ganz bisschen über die 50%. Tiefen kann, ja.
Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, dass das Tagesgeld natürlich deine Cash-Position ist. Ist das 17%, ist das normal oder ist es jetzt schon besonders hoch für deine Verhältnisse?
Ja. Also ich hatte es auch schon mal mit dem Sebastian besprochen, es ist schon ziemlich hoch. Ich hatte zum Beispiel 2022, im Herbst 2022, nachdem wirklich in mehreren Chargen ja auch Portfolios beziehungsweise ja die ganzen Indizes auf breiter Front gesunken sind, habe ich dann zugekauft und hatte dann einen Cashbestand, also der war unter 12% und das Gesamte aus Fest- und Tagesgeld war zu dem Zeitpunkt auch noch weit unter 20%. Also da sah die Welt schon noch ein bisschen anders aus. Und das, was ich damals aber genommen hatte und ins Depot gebuttert habe, da sind natürlich schöne Gewinne entstanden, die ich jetzt teilweise auch wieder abgesichert habe. Und genau so kann man das sehen. Also immer in Zeiten guter Börse steigt mein Tagesgeld, Festgeld, inzwischen auch Anleihe, ETF-Bereich. Und in Zeiten schlechter Börsen wird es dann eher umgekehrt laufen, sofern ich das auch künftig mental so gut durchhalte, wie ich das jetzt im vorletzten Jahr vor allem gemacht habe, ja.
Okay, ich habe jetzt gefragt, weil man hört immer öfter irgendwie jetzt, dass es nächstes Jahr, es gibt sogar schon Prognosen Q1, Q2 und auch der Börsenguru Harry Dent hat da ja auch schon gesagt, dass er da richtig schwarz sieht für das nächste Jahr. Da soll, ja, er hat gesprochen von Finanzkrisen, die 2008, 2009 ähneln. Persönlich darf man wahrscheinlich sowas gar nicht so krass ranlassen. Wie siehst du das? Hast du irgendwie Angst, dass es dann nächstes Jahr wirklich richtig krachen könnte? Oder bist du da völlig entspannt?
Also jeder, der mich kennt, kennt auch schon meine Antwort. Selbstverständlich nein, weil diese Crash-Propheten, die verfolgen mich gefühlt ein Leben lang. Also ich habe keinen Monat ohne sowas gehört. Das hat einen ganz einfachen Grund, einen medialen Grund auch. Wenn ich eine Panikmeldung verstreue, dann gibt es Aufmerksamkeit, dann verbreitet sich das, dann kriegt man Klicks. Zum Glück bin ich oder sind wir darauf jetzt nicht so angewiesen. Und logisch ist aber auch, dass da, wo jetzt Kurse auch sehr, sehr gut laufen, möglicherweise auch aus der fairen Bewertung hinaus katapultiert werden, dass es dort auch ein Rückfallrisiko gibt. Das ist für mich ganz klar, die Fallhöhe wird vor allem dann hoch, nicht wenn der Kurs steigt, sondern wenn sich die Kursentwicklung von der Gewinnentwicklung zu stark abkoppelt und wenn man zu möglicherweise auch optimistisch in die Zukunft blickt. Und das sollte man gerade auch mit Blick auf die USA und vielleicht auch auf manche Technologiebereiche und auch andere Dinge, über die wir heute noch reden, ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ich bin sehr gerne vorsichtig, aber auch nicht übervorsichtig und deswegen auch nicht ängstlich. Und noch ein Satz dazu, wenn dann der Crash wirklich käme, er kommt eh immer dann, wenn es kaum einer wirklich glaubt, dann nutze ich den ja. Also darauf bereite ich mich ja jetzt auch mit diesem Cash-Bestand vor. Deswegen ist dann der Crash für mich gar nicht so schlecht, weil erstens bin ich handlungsfähig, auch dann noch. Zweitens plane ich den für mich mental mit ein. Und drittens mache ich jetzt auch für diesen Fall, dass es zu stark sinkenden Kursen auf breiter Front käme, natürlich auch Überlegungen, wo ich dann wie gezielt ja, investieren würde, wenn es dann zu starken Kursrückschritten käme.
Also, da sollte man sich nicht kirre machen lassen. Jetzt bin ich wirklich froh, dich mal interviewen zu dürfen, weil das frage ich mich schon sehr lange. Ich glaube, du hast ja bis zu 180 Aktien in deinem Portfolio. Und wie hält man da bitte den Überblick? Also, wie sieht das aus? Wie kann man so viele Aktien gleichzeitig im Überblick behalten und dann da natürlich auch jedes Mal auch darauf reagieren, wie du das
Ja,
machst?
gut, da kommt mir mein alter Job vielleicht ein bisschen zugute. Ich bin ja 24 Jahre, ich bin es ja auch jetzt sogar wieder noch in kleinen Chargen, in kleinem Umfang Lehrer. Und als Lehrer hast du natürlich, insbesondere wenn du dann noch so Mangelfächer wie Physik unterrichtest, teilweise auch Mathematik, hast du viele verschiedene Klassen, hast du sehr viele Schüler. 200 Schüler sind in 7 Klassen, wenn es schlecht läuft, sind 6 Klassen. Das heißt, mit so einer Menge unterschiedlicher Individuen muss ich sowieso immer schon umgehen und musste mich auch auf jeden ein Stück weit einstellen, jeden auch so ein bisschen lesen können. Und bei den Aktien ist es so die Zahl, wo ich auch sage, das geht irgendwie noch, aber du hast recht. Vielleicht bin ich auch, weil ich nicht mehr ganz so jung bin, da jetzt ein bisschen weniger breit aufgestellt. Ich hatte über 200 Werte tatsächlich im Nachlass und ich habe sie schon reduziert. Das sind in vielen Chargen Werte rausgeflogen, kamen auch neue dazu, aber in der Tendenz doch mehr Reduktion und dafür ein bisschen mehr ETFs. Und 180 ist jetzt schon tatsächlich für mich so, wo ich dann denke, wenn ich so das Depot runterscroll, ach, das war's ja schon. Also ist aber die Frage, von wo man kommt. Das ist für mich jetzt schon recht übersichtlich. Und tatsächlich aber stellt es mich auch vor Herausforderungen. Es kostet natürlich auch Zeit. Man kann es einfacher bauen, wenn man die Zeit nicht hat. Aber für mich ist es ja Hobby. Mir macht es ja mega Spaß. Und von daher sehe ich das überhaupt nicht als Ballast, sondern ich sehe das eher als eine Herausforderung, an der ich mich gerne stelle.
Wirklich unglaublich, vor allem, weil du dich ja auch wirklich über jedes Unternehmen auch informiert hast. Das ist ja auch das Erstaunliche.
Ja.
Okay.
Ja, vielleicht noch ganz kurz. Ja, es gibt ja auch so Anbieter, Parkett oder sowas, habe ich eine kostenlose Version. Da habe ich aber immer ein bisschen Datenschutzbedenken, deswegen zeige ich denen nicht meine Originaldokumente. Ich stelle die Sachen teilweise manuell ein, da muss ich es aber auch pflegen. Aber ja, was es mir auch leichter macht, natürlich, ich kann ja Exporte machen von den Depots. Dann habe ich schon mal alles in einem Dokument drin, wo ich dann auch wieder gezielt suchen kann, wenn ich dann genau wissen will, was mit der Aktie, was ich mit der wann wie gemacht habe. Also solche Möglichkeiten kann man da ja schon nutzen. Manche Broker bieten auch ganz schöne Depotanalysen an. Also da kriegt man auch sehr viele Überblicke. Wir haben ja hier auch einen schönen erstellt. Und also für mich ist das keine nervige, anstrengende Sache.
Sehr cool. Dann schauen wir gleich mal zur nächsten Folie. Und zwar haben wir uns mal die Aufteilung des Portfolios angeschaut. Auch super interessant. Gleich ganz oben sehen wir Technologie- und Softwareunternehmen, 31%. Hier wäre gleich mal meine Frage. Natürlich sind vor allem in dieser Branche die Aktien ja in den letzten Jahren ziemlich gut gelaufen. Hat sich deswegen auch wahrscheinlich der prozentuale Satz in deinem Portfolio erhöht, genau in diesen Branchen, oder?
Ja, aber nur ganz gering. Also tatsächlich habe ich hier bewusst mich ein bisschen vom Markttrend abgekoppelt. Das heißt, ich habe mit dem Bereich, mit dem Sektor enorme Zugewinne in der Summe gemacht, habe aber auch da immer wieder abgesichert. Und ich war selber überrascht, dass ich im Vergleich zu von vor 2,5 Jahren, als ich so eine Branchenaufteilung in meinem Buch veröffentlicht habe, dass ich gegenüber der Zeit im Technologiebereich immer noch zugelegt habe, weil ich gefühlt so viele Teilverkäufe zur Gewinnabsicherung gemacht habe. Aber es stimmt, ich konnte gar nicht gegen anverkaufen sozusagen, weil die Renditen wirklich gut waren. Nicht in allen Einzelunternehmen, da gab es ja auch ein paar Flops dabei, aber im Großen und Ganzen natürlich super gelaufen und zu Recht auch meine stärkste Einzelbranche, wenn man so will. Aber ich würde trotzdem nicht übermütig werden wollen und ich würde auch dazu Vorsicht mahnen. Es heißt eben nicht unbedingt, nur weil jetzt die letzten immerhin schon 5 bis 10 Jahre in diesem Sektor enorm renditeförderlich waren, dass das unbedingt gerade dann da auch so weiterlaufen muss. Es gab historisch gesehen, und ich habe immer gerne auch den ganz, ganz langfristigen Blick, auch Zeiträume, wo es dann andere Branchen waren, wo es der Healthcare-Bereich war, wo es vielleicht der Banken- und Versicherungsbereich war, der auch überperformen konnte. Also das einfach auch vor dem Hintergrund nicht nur nach hinten blicken und auch nicht nur in die letzten 5 Jahre zurückblicken.
Und mit der zweitgrößten Position mit Banken und Versicherer mit 26%, kannst du uns da vielleicht noch kurz was dazu
Ja.
sagen?
Also da bin ich ja so ein bisschen in meinem Habitat, also da kann ich gerne was zu sagen, weil ich mich da in diesem Bereich außerordentlich wohlfühle. Ich habe den Earnings Call gestern von dem großen deutschen Versicherer beobachtet und es war für mich vollkommen überhaupt nicht überraschend, also wir können ja die Namen nennen, es ging hier um die Allianz, überhaupt nicht überraschend, dass schon wieder eigentlich alle Daten fantastisch waren, sehr gut waren, teilweise besser als erwartet waren. Nur einzig und allein der Kurs hat dieser guten Nachrichtenlage nur sehr zaghaft gefolgt. Das heißt, der Bereich ist nicht so attraktiv im Moment und dann auch noch verdächtig, weil wenn ich jetzt von deutschen Versicherern, Rückversicherern oder Banken spreche, aber die Gewinne sind da, es ist immerhin was, was funktioniert, auch Made in Germany funktioniert, was seit Jahren und Jahrzehnten stabil läuft und da habe ich einfach nicht den Impuls verspürt, Teilverkäufe zur Gewinnabsicherung zu machen, sondern hier lasse ich die Gewinne im Moment noch laufen. Und fühlt sich für mich auch ganz gut an, weil ich dadurch dieser Technologiegeschichte, der ich nicht so ganz über den Weg traue, einfach noch mal eine zweite starke Säule sozusagen daneben stellen kann, ja.
Paradoxerweise dazu, glaube ich, habe ich auch von dir letztens gehört, dass ja diese Rückversicherer wie Munich Re zum Beispiel, man würde denken, die Naturkatastrophen werden immer mehr und das würde diesen Versicherungen schaden, aber es ist eigentlich genau andersherum, oder? Kannst du uns das nochmal erklären?
Genau, es ist definitiv andersrum. Es ist deswegen andersrum, weil mit jedem schlimmen Ereignis, und davon werden wir jetzt leider zukünftig immer mehr erleben, die Nachfrage nach Versicherungen steigen wird. Und dieser Reflex nach jedem Unwetterereignis, und da haben wir leider auch ganz schreckliche jetzt gehabt, beispielsweise in Spanien, mit vielen Toten und Verletzten, das ist ja was wirklich ganz Schlimmes. Aber es hat jetzt aus ökonomischer Sicht natürlich immer zur Folge, dass die Bedeutung, sich versichern zu lassen, einfach wichtiger wird, zunimmt und dass die Kunden sozusagen hier Schlange stehen und die Versicherer in der Position sind, Beiträge, Prämien einfach erhöhen zu können. Man ist dann froh, wenn man überhaupt sich elementar absichern kann und man ist auch bereit, dafür viel Geld zu zahlen. Und wer das nicht kann, wird möglicherweise auch staatlich dazu, ja, auch dessen ja Diskussionen, die jetzt im Gang sind, inwiefern der Staat für solche Unwetterereignisse allein aufkommt oder inwiefern er die Bürger auch zwingt, sich privat dagegen abzusichern. Wir werden sehen, wie das bei uns in Deutschland laufen wird. Da gibt es ja auch politische Äußerungen, beispielsweise auch von der CSU in die Richtung. Und es könnte durchaus auch wieder dazu führen, dass auch nochmal ein neuer Kundenkreis kommt. Also den Versicherern wird das Geschäft ganz sicher nicht ausgehen. Und die Schäden und auch die hohen Schadenssummen, die man dann bei so einem Unwetterereignis zu tragen hat, werden aus ökonomischer Sicht ganz kühl mit der nächsten Prämienberechnung so verrechnet, dass auf jeden Fall die Versicherung weiterhin Gewinne machen wird. Und die können das Geschäftsmodell einfach so fahren, sie können es hochfahren und sie werden sicherlich auch längerfristig dadurch im Markt erfolgreich sein. Und noch ein letzter Gedanke, den ich aber jetzt nicht so kühl ökonomisch nur sehe, die Versicherer, vor allem die Rückversicherer, haben ein großes Interesse dran, auch verlässliche Belastungen, Studien zu haben, auch in Auftrag zu geben, wie sich Klimaveränderungen langfristig einstellen werden. Und solche Studien halte ich für absolut wichtig in einer Zeit, wo es immer noch massenhaft Klimaleugnung gibt, bis hin, und jetzt sind wir schon an der Stelle, bis hin in die US-Politik-Administration, ja.
Dann würde mich noch interessieren, weil ich sehe hier 1% Gold. Ich meine, du bist mit deinem Portfolio eh schon breit aufgestellt. Oft wird gesagt, so 5 bis 10, eher eigentlich 5%. Ist das bei dir irgendwie noch in Zukunft, dass du planst, mehr Gold aufzustocken oder reicht dir 1%?
Ja, also es ist schön, ja, das ist jetzt leider nur ein Sparbuch, aber es ist schön, fühlt sich doch schön an. Ich habe Gold natürlich als Vermögensabsicherung auf dem Schirm. Ich hatte ja, wir werden es auch ein bisschen sehen, eine kleine Umstellung vorgenommen. Ich hatte Goldminenaktien, weil ich immer anfänglich so von der Idee beseelt war, auch Gold kann man ja über Unternehmen, die ja Gewinne erzielen wollen, also auch über Aktien sozusagen ins Portfolio nehmen. Aber tatsächlich hat mich diese doch für mich sehr sicher eingeschätzte Möglichkeit an Physical Gold auch über einen ETC sehr günstig und easy sozusagen ins Depot zu nehmen, hat mich dann doch dazu veranlasst, das ein bisschen umzuschichten und zu sagen, ich fange mal an, genau wie du sagst. Ich lasse mal den Prozent drin. Gold und Krypto sind sozusagen jetzt ähnlich in der Position. Jetzt wird wahrscheinlich Krypto bald Gold überholen. Dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Aber ich finde es eh schön, auch ein Depot zu nehmen, indem man ganz bewusst auch kleine Positionen nimmt für vielleicht Assetklassen, wo man jetzt nicht so vollständig überzeugt ist, aber dem man zumindest mal auch eine Chance geben will, die man jetzt nicht vollkommen ablehnt. Und das Gold ist natürlich genau das Gegenteil vom Krypto an der Stelle, weil das eine ist ganz klar Wertabsicherung ohne extrem hohe Renditemöglichkeiten vielleicht und das andere ist die pure Spekulation.
Wenig Renditemöglichkeiten will ich jetzt auch nicht ganz so sagen, weil Gold hat ja doch in letzter Zeit ziemlich zugelegt. Genau, Krypto 1%, da kommen wir dann später noch kurz drauf zu sprechen. Dann gehen wir mal weiter. Hier sehen wir nämlich spannenderweise, du hast am 23.10.2020 das Depot von deiner Mutter übernommen und wir haben jetzt hier die Kursgewinne zu jedes Mal, wenn wir eine Sendung mit dir gemacht haben. Vielleicht kannst du uns einfach hier einfach mal generell was dazu erzählen.
Ja, vielleicht noch ein paar Sachen dazu. Genau, also erstens mal habe ich ja nicht das ganze Depot übernommen, sondern meine Mutter war ja so clever und hat es auf mehr als ein Dutzend Leute verteilt. Also nicht direkt das Depot, aber alle ihre zu vererbenden Wertgegenstände, auch sonstige Dinge. Also es wurde so geteilt, dass keiner zu viel bekommt und deswegen hatte ich eben nur einen Bruchteil ihres Depots. Aber es war natürlich im Vergleich zu dem, was ich mir selber in den Jahren aufgebaut habe, natürlich ein dicker Batzen. Und damit wollte ich von Anfang an sehr vorsichtig und fürsorglich umgehen, aber natürlich trotzdem auch den Maßgaben treu bleiben, dass das Geld nicht sozusagen dem Inflationstod oder dem Wertverlust ausgesetzt wird, sondern tatsächlich weiter an den Aktienmärkten investiert bleibt. Und die Wertsteigerung, wir hatten auch in 21, 22 Sendungen, also da müsste ich noch mal gucken, ob ich die Werte auch noch damit einbauen könnte. Es gab zum Beispiel im Jahr 21 einen recht guten Anstieg, das war ein relativ starkes Börsenjahr, und das Jahr 22 war ein ganz grottenschlechtes. Da hatte auch ich ganz offen gesagt Verluste gemacht, die hatten wir bei Bialo schon besprochen. Die hielten sich aber dann doch im Rahmen, also sie waren noch im einstelligen Prozentbereich. Und vor allem war dann schon Ende des Jahres 22 so ein gewisser, also da war dann irgendwann tatsächlich auch der Tiefpunkt überschritten, und ich war sehr auch mit neuem Kapital nochmal zusätzlich hier investiert, habe aber schon immer in den Investitionsideen schon versucht, den Schwerpunkt auf Profitabilität zu setzen und auf Unternehmen zu setzen, die eben nicht ganz so wankelmütig sind, deren Kurse nicht ganz so volatil sind. Und ja, dann sieht man ja hier, wie das Jahr 23, das war dann so, wie es war. Da ging es dann ein bisschen, ja, so das Typische, wie es sich für mich Börse anfühlt, drei Schritte vor, zwei zurück. Und Ende 23 dann aber doch mit einem schönen Plus. Ich habe mich da dann auch sehr gefreut, als ich dann das Drittel überschritten hatte und meine klare Zielmarke war, jetzt muss ich auch die 50% irgendwann schaffen. Und jetzt gehe ich auch mal, meine Mutter hatte immer so 14,5% im Durchschnitt in einem Jahr Rendite erzielt. Das ist natürlich ein super Wert. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man dann irgendwann in die Millionen geht. Da will ich ja auch irgendwann mal hin. Und mein Anspruch war, wenn ich es mit 10% pro Jahr hinkriege, ist es natürlich auch super. Wäre das Jahr 22 nicht gewesen, dann wäre ich weit drüber. Aber wäre, hätte, sollte, dafür war jetzt 24 bislang gut. Vielleicht schaffen wir es ja noch. 24 wäre natürlich auch super, wenn ich die 50 noch kriege. Aber auch da, das sind so Sachen, wo ich immer sage, okay, entscheidend ist doch nicht, ob es jetzt ganz schnell kommt, dann gibt es ja auch wieder Korrekturen und so weiter. Entscheidend ist ja, dass ich die Zielmarke habe, dass ich da auch hinkommen werde. Nur weiß ich natürlich nicht genau wann. Und es ist, wie gesagt, das sind so Wertdinge, die habe ich so für mich, also auch so ein bisschen zum Anfeuern, ja, so, wo will ich hin, wo stehe ich, dass ich mich da ein bisschen auch natürlich auch nicht unter Druck setze, aber mich auch animiere, immer am Ball zu bleiben. Ja, 8% wären ja sowieso schon zu erwarten, wenn ich jetzt gar nicht groß irgendwie mich informieren würde, sondern auf globale marktbreite ETFs setzen würde, hätte ich zumindest im historischen Durchschnitt ja so einen Wert auch schon erreichen können. Also Aktien ins Portfolio zu nehmen und das Ganze noch langfristig und sinnvoll anzugehen, ist ja schon etwas, wo ich unbedingt zu jedem Zeitpunkt, in jeder Börsenphase und auch an Personenkreisen jeden Alters gewendet immer wieder dafür werben möchte und diesen Appell von meiner Mutter auch einfach fortführen möchte. Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das überhaupt mal den Schritt hier reinzukriegen und zu sagen, ich gebe mein Kapital auch ein Stück weit in die Aktien, trotz einer gewissen Wertschwankung. Sehen wir ja auch hier, es gibt nicht nur gute Monate, aber ich habe alle paar Monate mal wieder dann auch in der Regel neues Allzeithoch. Nur 2022 musste ich da auch mal sehr lange drauf warten. Ja.
Super spannend. Es geht auf jeden Fall nach oben bei dir und wir können mal schauen, was aktuell so deine Zugpferde sind. Und ja, jetzt sehen wir hier natürlich gleich ganz oben Bitcoin und auf der vierten Stelle Ethereum. Und ja, jetzt fällt mir natürlich gerade nochmal die Grafik von vorher ein. Du hast 1% in Krypto. Ärgert dich das da jetzt aktuell ein bisschen, dass du nicht mehr in Krypto investiert bist oder wie sieht es aus und wie machst du das für zukünftige Entscheidungen? Willst du da jetzt die Position aufbauen? Wie gehst du damit um?
Ja, ich freue mich ganz arg, dass ich nur 1% Krypto habe, weil sonst würde ich jetzt hier nicht so cool sitzen, sondern hätte wahrscheinlich ein fettes Magengeschwür bekommen. und wäre wahrscheinlich physisch nicht in dem Zustand. Dann wären meine Ärzte mit meinen Blutwerten und so weiter wahrscheinlich nicht so zufrieden. Also man hätte, wenn man stark in Krypto, ich habe mich die Frage, die habe ich mir wirklich gestellt, wie machen das Menschen, die praktisch ein Krypto-Portfolio haben und dann vielleicht noch Dogecoin und was da alles gibt, damit reingehen, wie gehen die mit ihren Kindern sozusagen abends, kommen zur Ruhe oder wie wachen die morgens auf, wie schlafen die, was passiert, wenn die nachts mal aufwachen, woran denken die? Also es wäre für mich gar nichts und das Prozent fühlt sich super an und ich werde mit dem Krypto nichts anderes machen als mit Aktien. In dem Moment, wo der mir jetzt übertrieben steigend vorkommt, werde ich einen Teilverkauf rausnehmen, werde das absichern, dann habe ich nur noch 0,7%. Das stört mich überhaupt nicht. Es ist doch schön, wenn sogar Krypto mit etwas zu meiner Depot-Performance beitragen kann. Umgekehrt kann ich aber auch sagen, ich werde mir nie mein langfristig schön gepflegtes und gehegtes Depot, was mir auch ans Herz gewachsen ist, von der Krypto-Ausrichtung kaputt machen lassen. Also das, so stark wird Krypto nie werden. Und die Situationen, die wir jetzt haben, sind ja auch alles andere als gewöhnlich. Dieser Hype hat ja auch klar zu benennende Ursachen, die jetzt natürlich in den USA liegen und die möglicherweise auch irgendwann, und wenn es auch erst in 2 oder 3 Jahren ist, auch ein jähes Ende haben könnten. Also das muss man sich auch immer klar machen. Obwohl ich insgesamt von diesem Konzept dieser deregulierten Art, Geld sozusagen zu transferieren ohne eine Bank, ohne eine physisch feste Bank und dass das eben tatsächlich so im Internet sozusagen wabert mit diesen Blockchain-Geschichten. Man kann gar nicht verorten, wo der Bitcoin liegt. Ich finde es eigentlich super, es ist super demokratisch, es geht nicht mehr über den staatlichen Zugriff, es geht nicht mehr über den Bankenzugriff, aber es birgt halt auch enorme Risiken und vor allem immer auch die Gefahr, dass es, wenn es dann halt den entsprechenden Politikern nicht mehr gefällt, einfach auch solche Dinge verboten werden können und da gibt es ja auch Beispiele für. Also von daher hängt das Ganze eben auch an verschiedenen seidenen Fäden. Also für 1% stehe ich vollkommen gerade. Ich hatte über Bitcoin auch nie viel gesprochen, weil es mir nicht wichtig ist. Aber ich sehe, und deswegen finde ich es ja auch ganz gut, dass ich die Position habe. Ich sehe natürlich die Veränderungen dann auch und das interessiert mich ja dann auch, wie es war. Nur einen Zukauf kann ich mir, also ganz ehrlich, überhaupt nicht, also das liegt mir so weit entfernt gerade, darüber nachzudenken, aber ich freue mich auf jeden Fall aktuell auch, weil auch das sind ein paar hundert Euro, die das dann dieses Kursplus bei mir auslöst und da freue ich mich über jeden Hunderter, klar.
Ja, das ist ja, wie stehst du dazu, dass man ja Bitcoin nach einem Jahr noch steuerfrei verkaufen kann? Das ist ja eigentlich ein bisschen unfair den Aktien
Ja,
gegenüber.
ich wünschte mir, dass das bei Aktien auch wieder so gelten würde.
Ja.
Das war eine super, nee, das ist super, weil
Ja.
das bringt ja die Menschen genau zu dem, was heutzutage kaum noch empfohlen wird in den sozialen Medien, nämlich wirklich Buy and Hold zu praktizieren und sich deswegen auch schon im Kaufprozess genauer anzuschauen, mit wem lässt man sich da ein. Und das ist eigentlich sehr schön, weil dann spekuliert man nicht, sondern dann betreibt man Vermögensaufbau, Altersabsicherung. Das sind alles schöne Sachen, die sollte der Staat dringend unterstützen, wäre vielleicht auch mit dem Altersvorsorgedepot jetzt zumindest in Ansätzen auch mal in die aufs politische Tablett gekommen. Aber jetzt möglicherweise wird gerade dieses Gesetz, was ja eines gewesen wäre, auf das ich mich so gefreut hätte, nicht für mich persönlich, ich komme auch so hin, aber einfach damit die jungen Leute auch und die es noch nicht gesprungen sind, einfach auch dadurch noch mal ein Stück weit Rückenwind bekommen hätten. Also deswegen ja, alles, wo hier Hindernisse abgebaut werden und das ärgert einfach viele, dass sie sagen, ich habe mein versteuertes Geld, jetzt lege ich es an und dann muss ich die Gewinne ein zweites Mal versteuern und dann möglicherweise auch noch Soli zahlen. Also das ist schon bitter und es ärgert mich auch und ja, und dass es jetzt bei Krypto so gilt, das ist ja wahrscheinlich nur aus Unkenntnis der Finanzämter, die werden relativ schnell dann Gesetz machen, kann ich mir vorstellen, egal wie die nächste Regierung dann auch aussehen wird.
Würde mich auch nicht wundern. Deswegen jetzt hier auch der Appell eigentlich, durch die gescheiterte Altersvorsorgedepot einfach die Kapitalertragsteuer einfach mal kappen. Das wäre wirklich schön. Dann deine zweitgrößte Position ist ja das Softwareunternehmen Salesforce mit 39%. Wenn man sich den Aktienkurs anschaut, das gleicht auch eher einer Achterbahn, aber jetzt zuletzt ging es wieder steil nach oben. Wie stehst du zu Salesforce? Was sagst du zu der Aktie?
Ja, ich habe sie gar nicht gekauft. Das ist tatsächlich eine übernommene, die ich aber mit wenigen Teilverkäufen treu gehalten habe, auch in schlechten Zeiten, weil es natürlich ein Unternehmen ist, was insgesamt eine sehr gute Marktstellung hat. Die Volatilität ist vorprogrammiert, das weiß man bei dem Unternehmen schon, aber man muss ja dann auch fairerweise sagen, dass insgesamt natürlich der Trend schon nach oben zeigt. Also mal sehen, ob ich da noch mal einen Teilverkauf ins Auge fasse. Also es ist ja die zweitgrößte Gewinnerposition, aber es von der Depotgröße ist es jetzt eher eine kleinere. Also das macht jetzt weniger als ein halbes Prozent in meinem Depot aus. Von daher kann ich das gut so laufen lassen. Es sind ja viele Unternehmen, das sieht man auch hier wieder, die jetzt gerade im letzten 2 Monaten, für den Zeitraum haben wir ja seit der letzten Sendung, haben wir das hier nochmal aufsummiert, und dann sind da einige aus dem Bereich Halbleiter, Chips und IT. Und natürlich hat es ja auch wieder mit den US-Wahlen und so weiter zu tun. Und bei vielen dieser Unternehmen, bei Nvidia und habe ich ja auch schon Teilverkäufe gemacht, bei TSMC zum Beispiel auch. Wenn ich mal so die ganze Liste durchgucke, oder bei Broadcom, haben wir alles hier schon durchgeackert, Sebastian und ich, ja.
Ja, zu den Teilverkäufen und generell zu den Verkäufen kommen wir später noch. Aber genauso wie es Gewinner gab, gab es natürlich auch Verlierer in deinem Portfolio. Und ja, hier ganz oben sticht natürlich das Sorgenkind aus Deutschland erstmal ins Auge. Und zwar Bayer mit minus 25%. Hier steht ja auch daneben schon, dass du jetzt den Rest verkauft hast. Ich habe vorhin nochmal gesehen, dass die Aktie jetzt nochmal einen kleinen Sprung gemacht hat. Also da wird, ich weiß nicht, Boden wird es wahrscheinlich nicht sein, da wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen gezockt. Wie ist deine Einstellung zu Bayer? Würdest du sagen, ja, das könnte einen Turnaround geben, oder sagst du auf keinen Fall Finger weglassen?
Natürlich kann es einen Turnaround geben. Ich meine, Bayer hat ja immerhin eine lange, auch teilweise ja sehr erfolgreiche Geschichte hinter sich. Also zunächst mal noch eine kleine Einschätzung. Die Verluste sind natürlich minimal im Vergleich zu den Gewinnen. Also das ist nicht immer so. Von daher sieht es hier ja, also ich finde ja kaum welche, die überhaupt dann 10% oder mehr Minus gemacht haben. Bayer tatsächlich noch mal ganz schlecht gelaufen. Ja, es hört ja einfach nicht auf. Also ich habe diese Aktie teilverkauft mit BASF 2022, und dann habe ich den Rest sehr, sehr lange jetzt mit mir rumgeschleppt, und es ist tatsächlich eine Befreiung. Ich habe, das sehen wir vielleicht auch nachher nochmal bei den Daten der Verkäufe, ich habe hier den Rest ja auch verkauft. Das schauen wir uns nachher nochmal an, und es war eben tatsächlich jetzt an dem Punkt, wo ich auch gesagt habe, jetzt reicht's mir. Jetzt ist auch tatsächlich durch die US-Wahl nochmal eine neue Dynamik, die auch jetzt nicht Bayer zu den Gewinnern werden lässt, dieser Entwicklungen, sondern die haben sowieso schon an so vielen Fronten, teilweise verschuldet, teilweise unverschuldet, wenn ich an Monsanto denke, schlechte Nachrichten zu verdauen gehabt. Und dann gab es natürlich auch hier für dieses energieintensive Unternehmen auch große Probleme, mit dem Standort klarzukommen. Natürlich sind die global aufgestellt und haben auch außerhalb Deutschlands Produktionsstätten und haben auch Teilsparten, die ganz gut im Markt funktionieren können. Aber ja, also ich bin froh, dass ich hier nicht investiert bin. Und wenn jemand so stark, also wir reden ja von 70% Kursrückgang über die letzten, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre, und wenn man so stark abgegeben hat und von mehreren zig Euro auf so ein niedriges Niveau fällt, und dann mal geht es mal 30 Cent hoch, ja, dann sind es gleich wieder ein paar Prozent, dann sieht es so bombastisch aus, aber das sind ja nur Zuckungen. Also das ist ja schon fast Leichenstarre mit Zuckungen. Und solche Unternehmen brauche ich nicht in meinem Portfolio. Ich brauche keine Chemie und keine Industrie aus Deutschland. Es sei denn, das sind ausgesprochen gute Unternehmen. Da werden wir auch noch mal eins vielleicht nachher besprechen. Von daher endlich muss ich mir diesen Kurs nicht mehr anschauen. Also die Bayer-Aktie war ja dann immer beim Scrollen auch schon sehr weit unten im Depot, weil sie sich ja so selber verschrumpft hat. Nur noch dreistellig. Und ja. Tschüss.
Tschüss. Ja, spannend, was da jetzt noch mit Bayer passiert. Die zweite Aktie mit minus 19%, der dänische Pharma-Riese Novo Nordisk. Auch wir haben da letztens ein Video dazu gemacht mit die beliebtesten Aktien der Deutschen. Und da ist Novo Nordisk tatsächlich Platz 1. Aber auch der Aktienkurs ist aktuell so Richtung Norden. Wie stehst du dazu? Überlegst du schon hier vielleicht auch irgendwie ein bisschen Anteile abzustoßen oder wie gehst du hier vor?
Nee, also das ist eine ganz andere Geschichte. Also wir haben es hier wirklich mit einem sehr gewinnträchtigen Unternehmen zu tun, das sehr viele gute Nachrichten zu verdauen hatte, das jetzt sozusagen auch gut versorgt ist mit Kapital, das dann auch in die Forschung weitere medizinische Produkte und so weiter gesteckt werden kann. Eines der wertvollsten, börsenmäßig gesehen wertvollsten, eines der wertvollsten Unternehmen aus Europa, kommt aus Dänemark. Ich habe Novo Nordisk, genauso wie Eli Lilly, natürlich sehr gerne in meinem Depot. Ich finde sowieso auch der ganze Pharma-Bereich und Healthcare-Bereich und medizintechnische, biotechnische Bereich hat auch Potenzial für die Zukunft. Der ist nämlich gar nicht so dolle gelaufen in den letzten Jahren, wenn man es mal vergleicht, jetzt so branchenmäßig. Und Novo Nordisk bleibt für mich da ein ganz wichtiger Player. Dem traue ich noch einiges zu. Die minus 19% sehe ich relativ entspannt. Also ich war bei Novo Nordisk im Gegensatz zu Eli Lilly noch nicht so weit in der Performance und auch nicht so stark in der Größe des Depottitels, dass ich da einen Teilverkauf hätte machen können. Es war aber nicht sehr weit von entfernt, sage ich mal. Und die kleine Korrektur sehe ich entspannt. Man muss natürlich dazu sagen, die Gewinne haben ja sehr viel mit dieser Fettwegspritze zu tun, also auch bei Eli Lilly. Und wir haben jetzt im Moment natürlich das Rennen am Markt. Wer bringt als erstes die Tablettenform dann raus, die funktioniert, die durch die Studien kommt? Und da gibt es jetzt natürlich noch nicht klar entschiedenes Rennen, auch übrigens mit sehr viel fragwürdigen Empfehlungen. Man soll jetzt wieder hier in das neue Novo Nordisk investieren. Da wäre ich äußerst vorsichtig, weil das werden wir ja dann noch sehen. Ich meine, da war eine Viking-Aktie, die da sehr gehypt war und dann aber doch nicht liefern konnte. Vielleicht ändert sich's noch, wer weiß. So, nee, also nochmal, das Unternehmen bleibt für mich langfristig zukunftsfähig, auch ohne die enormen Gewinne aus der Fettwegspritze. Und wenn jetzt da im Tablettenbereich vielleicht mal auch andere Konkurrenten schneller sein werden, dann wird das Novo Nordisk gar nicht wirklich aus der Spur werfen. Das ist wieder sowas, wo ich sagen kann, kann ich super aussitzen, habe ich gar kein Problem mit.
Okay, da wirst du wahrscheinlich vielen Zuschauern jetzt erstmal, wirst viele Zuschauer beruhigt haben. Dann gehen wir jetzt gleich mal zur nächsten Folie und sehen deine Käufe. Die liegen circa bei 8.000 Euro, ist deutlich weniger, knapp die Hälfte von deinen Verkäufen, das werden wir später noch sehen. Und wenn wir uns mal hier die ersten vier Positionen anschauen, dann sind das Bonds, also Anleihen. In Euro gerechnet, wirst du uns jetzt gleich noch erklären. Hier stellt sich natürlich gleich die Frage, Anleihen sind eher Sicherheit, also bereitest du dich hier auf irgendwas vor oder wie kommt es, dass du jetzt hier drei
Ja.
unterschiedliche Anleihen gekauft hast?
Ja, es sind drei Anleihen, aber der vierte, der ist tatsächlich auch ziemlich defensiv aufgestellt, ein High Dividend, ja, habe ich jetzt eigentlich auch, ist gar nicht so mein typisches Investitionsvorhaben. Auch Anleihen ja eigentlich nicht. Ich habe mit den Anleihen erst angefangen, Anfang des Jahres, als es dann klar war, dass wir definitiv über den Zinsgipfel sind. Ich hatte Anleihen davor nur negativ erlebt. Also einerseits, weil ich für mich selber auch gesagt habe, sind vollkommen unattraktiv, bringen wenig Rendite. Und dann kam ja dieses krasse Jahr 2023, vor allem aus Anleihensicht, wodurch die vielen Leitzinserhöhungen die Anleihen massiv an Wert verloren hatten. Das hat ja Banken in die Krisen getrieben. So ist ja auch die Credit Suisse praktisch vorm Konkurs gestanden und andere Banken aus den USA, die mit diesen Anleihen gezockt haben und immer gedacht haben, da sichern wir mit ab. So. Wenn ich jetzt natürlich das Negativszenario so detailliert mitbekommen habe, dann frage ich mich natürlich irgendwann schon auch das ganze Geld, das ganze Kapital, alles, was da verloren gegangen ist, bei einem an sich sicherer zu scheinenden Produkt. Wie sieht es denn dann umgekehrt aus? Und wir haben ja jetzt den inversen Verlauf. Wir hatten erst diese ganzen Leitzinserhöhungen und jetzt haben wir immerhin schon einige Zinsschritte nach unten. Mal sehen, ob da jetzt noch so viele kommen, weiß ich nicht. Aber die Situation hat sich eben gedreht. Und wenn man jetzt ein bisschen achtet. Ich gehe hier tatsächlich auch den Weg der Absicherung. Deswegen nehme ich auch nur europäische. Ich will nicht bei so kleinen Renditekorridoren auch noch Währungsrisiken in Kauf nehmen, zumal ich dem Dollar langfristig jetzt schon mal gar nicht mehr über den Weg traue. Der hat jetzt ordentlich zugelegt, weil viele Investitionen jetzt praktisch die ganze Herde zieht nach Amerika und der ganze Kapitalstrom geht dahin und es stärkt den Dollar. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo der Dollar in ein, zwei Jahren steht, wenn Trump wirklich Schulden aufnimmt, um seine Wahlversprechen zu finanzieren. Das ist schon mal so mein erster Fingerzeig. Und dann habe ich jetzt eben hier diese kurzfristigen Laufzeiten, alles 1 bis 3, 3 bis 5. Der Corporate ist ein Unternehmensanleihebond, da sind die Laufzeiten gemischt. Aber auch da sind es ausgewählte Unternehmen mit einem hohen Rating. Also eigentlich wenig Risiko und mit den kurzen Laufzeiten sowieso. Und dann aber gibt es noch ein bisschen was aufzuholen. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt diese Situation, dass wir ja sinkende Leitzinsen haben, natürlich diesen Anleihen auch gerade in diesen in der Verteilung mit diesen Laufzeiten hilft. Das heißt, die kriegen dann zusätzlich zur Rentierung der Zinsen, die ja dahinter stehen. Das sind dann vielleicht so 3 bis 4% pro Jahr erwartbar, kommt dann aber noch so ein bisschen dieser aufholende Moment, dadurch, dass ja jetzt die Zinsen tendenziell eher wieder sinken, dass man dann tatsächlich auch eher in diese Anleihen vermehrt wieder reingehen wird, weil ja die ganz frischen, die 0 bis 1 Jahr, dann ja schon ein bisschen schlechter wieder performen. Also das könnte die Nachfrage ankurbeln, dadurch auch wieder den Marktwert. Und dann gibt es so eine ganz sanfte Entwicklung nach oben, von der ich jetzt hier ausgehe. Ich erwarte mir hier wirklich keine 10%. Die werden eher Bremser sein, aber die werden absichern. Ja, also ich erwarte mir da so 5% Rendite für die nächsten 2, 3 Jahre pro Jahr. Und dann wollen wir mal schauen, ob ich die damit erreiche. Und entsprechend werde ich die dann möglicherweise auch wieder reduzieren. Das wird kein langes Gas, also ein paar Jahre ja, aber wahrscheinlich nicht Jahrzehnte. Vielleicht ein bisschen spannender jetzt. Ich habe jetzt tatsächlich das Problem ja gehabt, dass ich auch im Zuge der Ereignisse, der politischen Ereignisse, einiges verkauft habe, wie wir gleich sehen werden. Und das Geld will ich natürlich nicht alles irgendwie doof rumliegen lassen. Um schnell erstmal eine Lösung zu finden, die dann doch auch für mich Sinn macht, war neben diesen Anleihe-ETFs eben gerade der Russell 2000. Das hatte ich bereits schon, ich habe eine kleine Position bereits aufgebaut gehabt, die hat sich noch nicht stark bewegt, hat einen leichten Aufwärtstrend schon gehabt. Es geht jetzt hier um die US-Nebenwerte, also nach dem Russell 1000 kommt dann der Russell 2000. Das sind als alles Unternehmen, die vom Börsenwert auch unter denen des S&P 500 stehen. Die kennt man zum Teil auch nicht. Ich kenne die meisten auch nicht. Aber da erwarte ich mir jetzt einiges. Das ist jetzt tatsächlich eine Reaktion nochmal auf die für mich doch auch ein bisschen überraschenden Wahlausgang der USA. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass Trump die Wahl gewinnt, zumal ja in den USA auch die Wetteinsätze 70-30 schon liefen. In den USA war da eine ganz andere Wahrnehmung. In Europa war eher dir, es kann nicht sein, was nicht sein soll und wir fürchten da und das wird es nicht passieren. Doch, es ist passiert. Was mich nur überrascht hat, ist, dass es so schnell klar war. Ich hatte mit einer Zitterpartie gerechnet, die Trump dann für sich entscheidet vielleicht. Und dann war bereits schon ja, irgendwann 4:30 Uhr, North Carolina, Republikaner, klar vorne, Sache ist eigentlich gegessen. Und das hat jetzt der Börse auch nochmal geholfen, insgesamt, weil zumindest dieses ganz schwierige Szenario politische Unruhen ja ausgeblieben ist. Nebenwerte, meine ich, haben noch einiges aufzuholen, sind nicht so gehypt. Und profitieren dann sicherlich von denen, also ich finde nicht viel Gutes an dem vielleicht, was ich mir jetzt so erwarte, was so in den USA passieren wird, aber aus ökonomischer Sicht, dass es die Unternehmensbesteuerung, dass die reduziert wird und dass auch Bürokratie abgebaut wird, davon gehe ich aus. Und es wird vor allem den Kleinen hier helfen, wahrscheinlich, denke ich, mehr als den Großen aus dem Silicon Valley, die Trump zum Teil auch gar nicht gut findet, und es wird auch eine wichtige Rolle spielen, wen er mag und wen er nicht mag. Das hat er gesagt und es zieht er scheint knallhart durch.
Die These ergibt auf jeden Fall Sinn, mit den Nebenwerten, dass die da auf jeden Fall Aufholpotenzial haben. Was ich mich jetzt hier noch frage, ist, es ist wirklich keine Einzelaktie da. Es ist ähnelt ein bisschen wie Warren Buffett, der auch vielleicht aktuell einfach nichts findet, was er als fair bewertet sieht. Und wie ist es für dich, einfach mal keine einzelnen Aktien nachzukaufen?
Super, weil es wird ja übersichtlich. Ich habe ja so viele gute und ich finde die super. Also ich brauche ja gar keine finden. Ich habe sie ja schon gefunden. Ja? Wenn ich eine Frau habe, die ich gefunden habe, die ich toll finde, brauche ich auch keine neue mehr finden. Es ist einfach toll. Es ist super. Ich gucke durch das Depot und denke, schön, dass du die Aktie hast und die ist ja toll und ach, was ist das für ein goldenes Schätzchen. Also ich habe es gefunden und vielleicht finde ich auch mal wieder was Neues. Ich suche ja auch gerne danach. Ich habe mir auch Viking und sowas angeschaut, aber tatsächlich, ich schaue mir Dinge an, sie gefallen mir halt nicht. Entweder bin ich wählerisch geworden oder zu wählerisch, keine Ahnung. Aber es wird schon mal wieder eine kommen. Aber aktuell, nö, woher soll sie auch herkommen? Also einen deutschen Nebenwert kann ich mir kaum vorstellen. Die kriegen ja alles doppelt und dreifach dicke ab. DAX-Werte, die wenigen Branchen, die Dinge, die mir da gefallen, die habe ich bereits. Also und aus den USA jetzt, die bekannten Aktien sind alle auf meinem Radar und die Nebenwerte auch da, finde ich in der jetzigen Phase auch ein bisschen skurril. Also es ist wirklich nicht die Zeit jetzt für Einhörner und Tenbagger ins B. Ich denke, es ist schon für mich eine ganz klare Entscheidung auch, warum es jetzt nicht unbedingt Einzelwerte geben muss. Es ist ja auch, kann ja auch nicht sein. So nach dem Motto, nur weil ich sonst immer welche präsentiere. Also so weit würde ich auch nicht gehen, dass ich mir nur Aktien kaufe, damit ich hier was vorstellen kann. Da muss ich leider sagen, sorry, da bin ich dann doch zu, denke ich doch zu sehr an mein Depot und an dem, was ich wirklich will, ja.
Ist doch auch ein schönes Zeichen. Dann schauen wir mal, wir haben nämlich zwei spannende Zuschauerfragen vorbereitet. Zwar schreibt oder fragt der eine Zuschauer, kann man mit Uwe Sander ein Update jede Woche machen? Vielleicht kannst du erst mal dazu was sagen. Ich glaube, jede Woche ist natürlich ein bisschen schwer.
Also ich könnte mal meinen Terminkalender rausrücken. Es ist tatsächlich so, dass ich eine 6-Tage-Woche im Moment habe, weil ich freitags, samstags immer an der Hochschule bin, 2 Tage Volkshochschule mache. Dann bin ich tatsächlich auch im Unterricht. Ich vertrete gerade wieder eine Kollegin. Eigentlich war es nur für ein paar Wochen gedacht. Jetzt bin ich schon wieder so drin und es gefällt mir so, dass ich sage, komm, das Schuljahr ziehe ich auch noch durch. Also es ist eine 6-Tage-Woche. Wir müssten dann sonntags aufnehmen. Ich weiß nicht, wie das meine Familie findet. Nee, also ist zeitlich nicht drin. Man kann immer mittelfristig, langfristig schauen, wie man was gestaltet. Spaß macht's mir mit dir auch, mit Sebastian auch. Es ist sehr schön, ja, und mal gucken, aber ich, nein, also geht jetzt halt im Moment nicht. Genau, jetzt gucken wir
Wir
schon zu
fühlen
der,
uns
ja.
auf jeden Fall geschmeichelt und er hat ja auch noch eine zweite Frage gestellt und zwar, was hältst du denn von der Palantir-Aktie? Die ist ja auch extrem gut gelaufen in letzter
Ja,
Zeit.
die ist extrem gut gelaufen und die habe ich praktisch indirekt ja in meinem Defense-ETF. Das ist eine total spannende Geschichte. Also für eine Einzelaktie, ich hätte mich da glaube ich nicht so rangetraut. Ich habe die jetzt über den ETF und ja, da geht es ja um Geheimdienst, um Spionageabwehr. Das ist ein sehr spannender Bereich. Und es kann tatsächlich auch sein, deswegen sollte man die ETFs ja auch nicht ganz unterschätzen, dass man manchmal auch durch die Kontakt über den ETF dann den Einzelwert genauer unter die Lupe nimmt. Also das halte ich auf jeden Fall auch in der Zeit der Herausforderungen, die wir jetzt haben, für einen Wert, zwar Nebenwert, noch mit nicht so viel Profitabilitätshintergrund, aber mit Wachstum. Und von daher auf jeden Fall klug, die zu watchen und dann sich vielleicht doch wirklich auch zu überlegen, die ins Depot zu nehmen. Ja.
Dann kommen wir gleich zur zweiten Frage und der Zuschauer fragt, was haltet ihr bzw. du von Arista Networks, das neue Cisco?
Also wenn in einem sozialen Netzwerk oder in einer Aktienjournalsendung sonst was Instagram so die Frage gemacht wird mit dem, ja, das neue Tesla, das neue Amazon, ich lese das ständig und meistens, also ja, ich habe auch Viking, das neue Novo Nordisk. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Arista Networks hat ja schon was zu bieten. Also die gibt es noch nicht lang, sind erst ein paar Jahre börsennotiert, aber die sind schon Richtig gut. Jetzt ist leider es so, dass meine IT-Kenntnisse, insbesondere wenn es um Networking geht, das ist jetzt tatsächlich nicht meine Expertise. Also da muss ich auch ganz klar zugeben, da gibt es bestimmt viele Menschen, die das viel besser beurteilen können, warum dieses Unternehmen derartig einschlägt. Aber ich kann natürlich jetzt von der technischen Seite her und von der fundamentalen Seite her mir ein Bild machen. Technisch sieht das Ganze auch sehr gut aus. Wir sind weit über GD200 und so weiter. Fundamental hätte ich schon einzuwenden, dass es bei diesem Unternehmen eine sehr hohe Bewertung schon auch gibt. Also dadurch ist auch das Rückfallrisiko hoch. Und jetzt sage ich vom Thema her, müsste ich so drin sein, dass ich dann auch eventuell weitere Konkurrenten, weil irgendwann kommt dann vielleicht das neue Arista Networks, ja, dass ich den Zeitpunkt sozusagen des Verkaufs hier finde. Denn ich denke, bei dieser Art von Unternehmen ist es relativ vorstellbar, dass dann doch jemand kommt und den Markt nochmal ganz schnell und nachhaltig verändert, weil es halt noch eine sehr spezielle, es ist ja kein breit aufgestelltes Unternehmen. Und deswegen bin ich da, es ist halt eine pflegeintensive Aktie. Die braucht Beobachtung, die braucht viel Zeit. Und das ist vielleicht der Grund, warum die jetzt für mein Portfolio aktuell nicht so passend wäre. Da würde ich tatsächlich sogar eher noch zu Cisco selber greifen, auch wenn da jetzt der Kurszuwachs in den letzten Monaten nicht mehr ganz so stark war, aber die Bewertung halt dafür wieder relativ fair zu sein scheint und eben insgesamt Cisco eben schon auch sehr etabliert ist. Ja? Also das ist einfach eine Grundsatzfrage. Ich würde vom Risikolabel her sagen, da hat Arista Networks auf jeden Fall sehr viel Potenzial, aber auch sehr viel Rückfallrisiko. Bei Cisco ist beides ein bisschen weniger und das muss man dann halt für sich entscheiden, wer die Aktie anschaut. Ich muss sowieso an der Stelle nochmal sagen, dass ich ja nur von meinem Erfahrungshintergrund ausgehen kann und keine Anlageempfehlung machen kann und
Ja.
jeder immer auch selbst verantwortlich für seine Investitionsentscheidungen ist. Das können wir überhaupt nicht abnehmen. Aber die Einschätzung gebe ich gerne und das ist ein gutes Beispiel, wo ich auch sage, passt schon sehr viel, finde ich auch wirklich einen Wert, den ich mir gerne auch merken werde, tatsächlich Arista Networks, aber im Moment zumindest zum jetzigen Kurs beim KGV von doch deutlich über 30, bin ich erstmal noch raus.
Es ist auch sehr schön, da immer deine Einschätzungen zu hören, aber wie du schon gesagt hast, natürlich keine Kaufempfehlung. Aber an die Zuschauer, wenn ihr wollt, dass vielleicht der Uwe Sander beim nächsten Mal eure Aktie mal ein bisschen analysiert und seine Meinung dazu gibt, schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare, aber auch gerne eure Anregungen, Meinungen und wenn ihr auf dem Weg nach unten seid, auch gerne mal schon mal ein Like da lassen, wenn euch das Video gefällt und gerne auch teilen, damit unterstützt ihr unseren Kanal sehr. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt wird es nämlich auch wieder spannend. Und zwar kommen wir zu deinen Verkäufen. Und jetzt sieht man hier schon mit 14.000 in Bezug zu 8.000, was du zugekauft hast, hast du also 6.000 mehr verkauft, als du zugekauft hast. Und hier ist jetzt zum Beispiel eine Aktie, und zwar die Siemens. Man sieht jetzt auch, dass es hier nur ein Sechstel. Also generell haben wir hier immer reingeschrieben, wie viel prozentual du davon verkauft hast. Wenn wir jetzt hier nichts dazu geschrieben haben, hast du diese Aktien komplett verkauft. Und bei Siemens ist es ja jetzt so, dass sie im Oktober 2023 bis jetzt so um die 350% gemacht hat. Also einen ganz schönen Turnaround hingelegt hat. Deswegen hier einfach die Frage, hast du hier Teilgewinne mitgenommen?
Genau,
Und wie...
habe ich. Genau.
Ja.
Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Wir haben ja bei den Aktien leider diese Spekulationsfrist nicht mehr seit 2008, 2009. Wir müssen Kapitalertragsteuern zahlen. Und wenn ich, und das kommt ja jetzt auch nicht so oft vor, wenn ich jetzt so viele Aktien teilweise auch sogar mit Verlusten, aber nicht nur, also das war bei Volkswagen vor allem so, wenn ich jetzt Verluste, die werden mir mein Broker immer auch zum Glück gleich sehr schön sichtbar angezeigt, dass da was im Verlustverrechnungstopf steckt. Und dann ist es natürlich für mich, also ich könnte mir da ganz viel Zeit lassen. Die Verlustverrechnungstöpfe werden ja auch übers Jahr übertragen. Aber dann ist es, heißt es für mich schon auch, wenn ich jetzt was mit einem Gewinn rausnehme und wenn es nur ein ganz bisschen was ist, dann kriege ich ja den Gewinn entsprechend steuerfrei, weil das ja verrechnet wird. Das ist ja immerhin so. Und ja, und dann bei der Siemens, klar, da habe ich schon auch ein bisschen sorgenvoll geguckt. Jetzt waren ja heute noch mal gute Zahlen, insbesondere auch bei Siemens Energy sogar unerwartet sehr gute Zahlen. Siemens schlägt sich wirklich wacker. bisschen gibt es auch natürlich immer das Haar in der Suppe, dass bei all diesen guten Zahlen gerade es in diesem Automatisierungsbereich nicht ganz so gut läuft. Aber ich muss schon echt sagen, Hut ab, dass man als deutsches Industrieunternehmen bei dem ganzen Gegenwind so gut im Markt sei. Also wirklich bin ich echt beeindruckt. Und es ist ja auch einer meiner ganz wenigen deutschen Industriewerte in der Form. Und das Sechstel, wie gesagt, war eine klassische Gewinnmitnahme. Ein kleines bisschen mal hier was abschöpfen, aber kein Statement dagegen. Ganz im Gegenteil, Siemens darf durchaus und wird hoffentlich auch sehr lange in meinem Depot eine wichtige Rolle spielen.
Dann als nächstes Volkswagen am 30.10. komplett aus deinem
Genau,
Portfolio
also da sind
rausgehauen.
jetzt die Sachen, da können wir die ganzen Autowerte zusammennehmen, also das heißt die ganzen, da ist ja noch Porsche dabei. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte ich ja auch schon bei Mercedes reduziert. Und hier sind tatsächlich jetzt, das war jetzt für mich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, bei Porsche Holding letztlich auch die Wahl von Trump. Da habe ich gesagt, Mensch, also ich habe noch die Porsche VZ, die hatte ich aber auch schon reduziert. Also ich bin aus dem Automobilbereich, was deutsche Automobilisten angeht, weitgehend jetzt raus. Ich habe noch ein bisschen Porsche VZ, keine Holding mehr, kein Volkswagen mehr. Ich hoffe sehr, Volkswagen wird mit dieser neuen Geschichte, mit dieser Investition, die ja sehr mutig ist, von 5,8 Milliarden in Rivian, jetzt auch seinen Abstand, der eklatant geworden ist, zu den Konkurrenten wieder ein bisschen verringern können. Es ist sehr mutig, es ist aber auch ein bisschen, hat was für mich von der Verzweiflungstat, dass man tatsächlich die ganzen Jahre nicht in der Lage war, selber gescheite Software-Systeme zu entwickeln. Die Chinesen lachen sich mehr oder weniger scheps, wenn sie ein deutsches Auto sehen und dann da reinsitzen und denken, wo ist hier eigentlich wo ist hier das Display, wo ist hier die Software, da sind die was ganz anderes gewohnt. Und ja, also ich habe da wirklich la auch lange, es ist ein bisschen wie mit Bayer BASF, das ist für mich jetzt Old Economy. Jetzt muss ich auch mal sagen, mit Blick auf die Zukunft, was jetzt kommt, also das war gestern. Und wenn dann ein bisschen was noch gehen sollte, also bei Porsche bin ich noch ein bisschen optimistischer als bei dem Mutterkonzern Volkswagen, da rechne ich schon mit weiterhin sehr vielen Problemen und düsteren Nachrichten und von einer richtig florierenden Gewinnentwicklung. Würde ich frühestens in 3 oder 4 Jahren ausgehen. Und jetzt muss ich aber auch da wieder sagen, was war Volkswagen noch in meinem Depot? Da gab es ja die Sonderdividende, überhaupt recht viele Dividenden. Ich habe nie das Geld reinvestiert. Das heißt, die Aktie hat sich sozusagen auch von alleine schon gesund geschrumpft. Und das bisschen, was da jetzt noch drin war, das werde ich nicht vermissen. Auch dann nicht, wenn es mal dann doch wieder ein bisschen aufwärts gehen sollte.
Sehr schön. Dann sind wir soweit hier durch mit deinem Portfolio. Jetzt ist aber natürlich, nachdem Donald Trump jetzt die Wahl gewonnen hat in Amerika, stellt sich natürlich jetzt für viele die Frage, wie stellt man sich hier langfristig auf? Wie gehst du eigentlich mit dem Wahlsieg von Donald Trump um?
Ja, also erstmal natürlich denke ich da auch über die ökonomischen Bereiche hinaus, aber das ist jetzt hier nicht das Thema, weil sonst würden wir heute Nacht noch sitzen. Jetzt ökonomisch gesehen habe ich schon gesagt, es wird Gewinner geben, die sehe ich insbesondere, dort bin ich Mainstream, auch mal in den USA, welch Wunder, aber nicht unbedingt im Silicon Valley. Also da versuche ich auch schon so ein bisschen zu schauen, wer wird nachher wirklich, also dann gibt es dann sein Best Buddy, natürlich Elon Musk von Tesla hat ja schon mega performt, auch die Aktie, auch die Trump Media Aktie hat mega performt. Da würde ich jetzt aber nicht mehr hinterherlaufen, da würde ich auch zur Vorsicht raten, weil das sind auch jetzt natürlich die ganzen Erwartungen schon eingepreist, dass es da ja Rückenwind gibt ohne Ende. Und ich sag mal, zwei Alpha-Tiere können sich auch mal verstreiten. Auch das ist ein Szenario, das wird vielleicht nicht morgen passieren und auch nicht schon im Januar, aber vielleicht in 1 oder 2 Jahren, dafür umso stärker. Und dann muss man natürlich jetzt nach Deutschland gucken und nach Europa, weil da sitzen die Verlierer. Das ist ganz klar. Trump macht Deals knallhart. Er setzt es diesmal mit einer ganz anderen Klarheit um seine politische Agenda. Er hat ja auch nur noch Leute um sich rum, die vermutlich, also außer Elon Musk vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, die vermutlich erstmal keine Widerworte geben werden. Das wird natürlich ein ruhiges Durchregieren erstmal ermöglichen, wird, wie gesagt, der Wirtschaft ein Stück weit helfen kurzfristig, aber es sind halt klar Verlierer, diejenigen, die in die USA exportieren wollen, wobei ich diese Schutzzölle, die er angedroht hat, erstmal ein Stück weit noch hinterfragen würde, denn er weiß eines schon, auch als Unternehmer genau, dass nämlich dieses Wahlversprechen in der knallharten Art und Weise 10 bis 20 auf Europa und 50 auf China und so weiter oder 100 sogar zum Teil, also er hat ja alles Mögliche ausgesprochen, dass das ja zu stark steigenden Preisen führen würde in den USA. Und da hat er sehr wohl auch bestimmt wahrgenommen, wie stark die Bevölkerung ihn ja wegen diesen Inflationsängsten, um die abzuwehren, gewählt hat. Also mal sehen, was er da macht. Der deutschen Wirtschaft wird es auf jeden Fall schaden. Allein schon dieses nicht genau wissen, was jetzt kommt, schädigt ja schon auch insbesondere die Automobilindustrie, die Exportwirtschaft, den Maschinenbau. Da sitzen dann die Verlierer. Und ein Aspekt ist mir auch noch wichtig, dass Trump eine ganze Menge Wahlversprechen umsetzen will und relativ wenig Hemmungen hat, Schulden zu machen. Er sagt natürlich, vielleicht ein Stück weit zu Recht. Er investiert das Geld ja auch in die Zukunft dann. Auf alle Fälle erwarte ich mir mittelfristig dann, vielleicht für die Jahre 26, 27, eine steigende Inflation dann auch wieder in den USA. Mal sehen. Wir werden sehen, wir werden es auch irgendwie über uns ergehen lassen müssen. Es gibt noch einen Aspekt, über den wir gar nicht gesprochen haben, der war aber auch in meiner Performance nicht unentscheidend. Natürlich die Frage der Verteidigungsfähigkeit, der Defense-Bereich. Ich habe selten einen ETF bei mir in dieser Gewinnerliste gehabt, weil ETFs neigen eigentlich dazu, wenn sie breit gestellt sind, in der Mitte des Depots sich so im oberen Mittelfeld oder im unteren Mittelfeld zu positionieren. Es war jetzt ausgerechnet der Defense ETF. Und das ist auch etwas, was natürlich nicht verwunderlich ist, weil wir müssen jetzt so oder so, egal wie wir da vielleicht auch persönlich drüber denken, aber wir müssen natürlich mit der Herausforderung klarkommen, dass wir uns auch ohne die Unterstützung der USA ein Stück weit eben schützen können müssen. Und das wirft natürlich Fragen auf und das wird sicherlich auch dann möglicherweise Prioritäten verändern. Das sind meine Vermutungen. Wie gesagt, die ganz düsteren Dinge, die würde ich dann weniger im ökonomischen Bereich verorten wollen. Die gehören hier nicht rein. Und ansonsten warte ich jetzt einfach auch mal ab und hoffe, dass es dann doch vielleicht sogar besser wird, als ich es im Moment vermute.
Wir hoffen das Beste. Danke. Jetzt ist die Zeit schon ziemlich weit vorangeschritten, aber ich würde dich trotzdem gerne noch eine Frage stellen. Es gab ja auch einen Paukenschlag hier bei uns in Deutschland, das Aus der Ampelregierung. Ich würde gerne wissen, wie ist deine Meinung dazu? Denkst du, das ist vielleicht ein Befreiungsschlag für die deutsche Wirtschaft oder denkst du, das ist eher nicht so gut?
Ja, auch da muss man jetzt genau abwägen. Also Merz hat ganz klar gesagt, dass es in der Form Subventionen nicht geben wird, zum Beispiel jetzt auch für die Automobilindustrie. Wir haben vorhin kurz über Siemens Energy gesprochen. Siemens Energy hat eine Bürgschaft von mehreren Milliarden bekommen von dem Jahr, sonst wären die möglicherweise vom Markt verschwunden. Das muss man halt schon mal sehen. Also man kann das nicht unisono sagen. Für die Großbetriebe, für die Automobilindustrie ist es nicht unbedingt ein Befreiungsschlag, aber tatsächlich erwarte ich schon einen Befreiungsschlag in puncto Bürokratieabbau, weil das ist jetzt einfach so dringlich, neben anderen Dingen natürlich auch. Wenn die, wie auch immer geartete neue Regierung da nicht sehr schnell was auf die Kette kriegt, dann sind wir wirklich abgehängt, weltwirtschaftlich. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht ja dann doch auch eine Zweierkonstellation geben könnte, dass man da ein bisschen schneller und ein bisschen zielstrebiger voranschreitet. Denn es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und die müssen auch zukunftsorientiert sein und da würden sicherlich auch manche Entscheidungen wehtun. Ich hoffe auch, dass man den Mut haben wird, auch zu investieren. Auch das ist eben etwas, was unbedingt wichtig ist, ob das Infrastruktur ist, ob das Digitalisierung ist. Ich bin ja, wie gesagt, auch manchmal an der Hochschule. Es ist kein Witz, ich muss noch diese Anekdote. Ich habe mein Laptop mit an die Hochschule gebracht und die haben wirklich, es ist kein Witz, die haben nur einen VGA-Anschluss. Es gibt keinen HDMI-Anschluss, das gibt es da noch nicht. Wir sind im Jahr 2024. Es ist kein Witz. Es ist, also so viel nochmal zum Thema Investitionsstau. Ja, aber das war jetzt ein kleiner.
Unglaublich, dass die Dinger überhaupt noch gibt. Vor allem diese Anschlüsse dafür. Naja.
So.
Uwe, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war super spannend, wie immer. Auch hier mal mit diesem neuen Format direkt mal deine Aufteilung zu sehen. Auch an euch Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Lasst ein Like da. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Uwe, ich wünsche dir und deinem Portfolio ganz viel Kraft und Widerstandsfähigkeit in den nächsten Jahren und auch natürlich gute Kursgewinne. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und mit uns dein Portfolio geteilt hast.
Ja, war auch für mich wieder total schön, mit euch in den Austausch zu gehen und den Zuschauerinnen und Zuschauern wünsche ich natürlich auch sehr viel Geduld, sehr viel Kraft, sehr viel Resilienz und dass sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.